Ist Glück eigentlich endlich und was passiert danach? In einer Welt voller Angst und Schrecken ist Glück vielleicht die letzte große Provokation. Lass mich dir zeigen, wie du endlich glücklich wirst. Glück ist Selbstermächtigung, bedingungslose Selbstermächtigung. Wir müssen aufhören zu heulen und selber arbeiten.
Ein kleiner Ausschnitt aus dem Trailer zum aktuellen Programm Endlich glücklich von Florian Schröder. Mit dem Glück beschäftigt sich der Kabarettist, Autor, Hörfunk- und Fernsehmoderator in diesem Jahr intensiv. Nicht nur auf der Bühne. Florian Schröder hat auch ein ganzes Buch dazu geschrieben, das gerade herausgekommen ist. Happy End heißt es. Und der Untertitel, warum du ohne Glück glücklicher bist. In dem Buch setzt sich Florian Schröder ironisch, sarkastisch, kritisch und auch provokant mit dem Thema Glück auseinander. Darüber wollen wir jetzt sprechen in SWR Kultur. Hallo Florian Schröder.
Hallo.
Herr Schröder, der Philosoph Seneca hat mal geschrieben, glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält. Wie ist es bei Ihnen? Halten Sie sich für einen glücklichen Menschen?
Nein, und ich möchte es auch gar nicht sein, denn ich halte von dem Glücksbegriff, wie wir ihn heute haben, gar nichts. Übrigens im Unterschied zum Glücksbegriff von Seneca, der sehr wertvoll ist. Ich glaube, dass das, was wir heute unter Glück verstehen, eine Art Glückstyrannei ist, nämlich eine Art Glückszwang. Und das führt in eine ziemlich unglücklich machende Welt, nämlich wenn du glücklich bist, bist du ein guter Mensch. Wenn du unglücklich bist, bist du ein schlechter Mensch. Das kann man dann fortsetzen, wenn du gesund bist, bist du ein guter und glücklicher Mensch. Wenn du ungesund bist, bist du es nicht. Das führt dahin, dass wir immer an allem selbstständig schuld sind. Und deswegen möchte ich gar nicht glücklich sein, aber um Ihre Frage zu beantworten, ich fühle und erlebe ein unendlich erfülltes, reiches, tolles Leben.
Das ist erstmal schön, dass Sie das sagen, Herr Schröder. Sie beschreiben gleich zu Beginn Ihres Buches, dass Sie sich durch viele Glücksratgeber gequält haben, um Ihr Buch zu schreiben. Was ist es genau, was Sie da stört? Weil im ganzen Selbstoptimierungswahn noch der eben zum Glücklichsein dazukommt, so wie Sie es eben schon angedeutet haben?
Genau. Es geht im Grunde in diesen ganzen Glücksratgebern darum, dass sie erstens uns etwas versprechen, was sie gar nicht halten können, nämlich schnelles, einfaches Glück mit ein paar Sätzen schlecht formuliert, lesen und dann anwenden und glücklich werden. Aber so einfach funktioniert das Leben nicht. Das verkennt, dass ja das Glück überhaupt kein Lebensziel ist. Ein Leben, in dem wir glücklich wären, wäre ja ein unerträgliches. Das wäre wie dauerhaft verliebt sein. Das heißt, wir würden das gar nicht aushalten. Und es sind immer Ratgeber, die im Grunde versprechen, dass das Glück allem vorausgeht. Also, wenn wir glücklich sind, so steht es in einem der Ratgeber, die ich auch zitiere, Gretchen Rubin, ganz furchtbar, da heißt es, wenn ich nur glücklich wäre, könnte ich auch gut sein. Und wenn man das mal anwendet auf das zum Beispiel, was Aristoteles sagt, zeigt sich, wie frappierend das ist, was da steht. Nämlich, nur wenn ich glücklich bin, kann ich ein guter Mensch sein. Das heißt, als unglücklicher Mensch werde ich anderen schaden. Da werde ich anderen Leid zufügen. Und das ist natürlich Bullshit. Das heißt, im Grunde muss man es halten wie mit den alten Griechen. Ein gutes Leben führen heißt, die Voraussetzung dafür schaffen, um dann später ein erfülltes und dann vielleicht auch ein punktuell glückseliges Leben zu führen.
Ja, wie Sie es gerade mit der Liebe skizziert haben, Glück kann man ja auch nur empfinden, wenn man auch das Unglück kennt.
Genau. Und das ist das Entscheidende, was heute häufig vergessen wird, nämlich das, was Hegel nennt, beim negativen Verweilen. Also das Negative ist eigentlich das Entscheidende. Am Negativen lässt sich viel mehr über das ablesen, was unser Glück ausmacht. Wie meine ich das? Wir leben heute eher in einem Zwang des Positiven. Also wir kennen alle das positive Denken, das Glas ist immer halb voll und sieh's positiv und geh mit einem Lächeln in die Welt. Manch eine dieser Sätze mag im Alltag auch ganz okay sein, aber das Problem des positiven Denkens ist, es verkennt, wie wichtig es ist, dass wir uns auseinandersetzen mit Schmerz, mit Leid, mit Ambivalenz, mit Ungewissheit, mit all dem, was das Leben rund macht. Nur dann kann es auch die wirklich glücklichen Momente geben und nur durch das Negative ist ja Widerspruch möglich. Nur durch das Negative ist ein Fortschritt möglich. Und nur wenn das alles möglich ist, werden wir auch neue Dimensionen dessen erleben, was uns dann vielleicht erfüllen kann oder so etwas wie glücklich machen kann.
Das positive Mindset, wie es dann so schön neudeutsch heißt.
Ah, furchtbar.
Laut dem Weltglücksbericht 2025 liegt Deutschland gerade mal auf Platz 22. Die Finnen hingegen sind bereits zum 8. Mal in Folge das glücklichste Land der Welt, gefolgt von Dänemark, Island und Schweden. Warum sind die Deutschen so unglücklich, wenn sie danach gefragt werden?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass dieser World Happiness Report eigentlich, und das macht ihn wiederum aus, ein Zufriedenheitsreport ist. Das heißt, da geht's gar nicht so sehr ums Glück. Ich bin ja nach Finnland gefahren für mein Buch Happy End. Ich habe dort einen deutschen Auswanderer begleitet, der dort tatsächlich sein Glück gefunden hat, nämlich als Heizer der ältesten finnischen Sauna in Tampere. Und wenn man sich mit dem unterhält, wenn man sich mit Finnen unterhält, dann lachen die darüber, dass sie die glücklichsten Menschen sein sollen, weil sie sich selbst überhaupt nicht als glücklich sehen. Sondern sie sehen sich eigentlich als ziemlich distanziert, sie sind nicht besonders kommunikativ, es dauert, bis man in die Gesellschaft reinwächst, das sagen die auch selbst. Das Spannende an Finnland ist die Tatsache, und das ist der Unterschied zu Deutschland, was die Menschen zufrieden macht, ist, dass es ein sehr funktionaler Staat ist, dass es ein sehr egalitärer Staat ist, das heißt, es gibt sehr hohe Steuersätze, ich glaube, der Spitzensteuersatz liegt bei 57%, also bedeutend höher als in Deutschland. Das Gefälle zwischen Arm und Reich ist nicht so riesig, es gibt auch keine reichen Verehrung. Das heißt, alles ziemlich egalitär und vor allem der Staat funktioniert. Die Leute wissen, wohin das Geld geht. Und wenn wir diese Paradigmen anwenden auf unsere Situation in Deutschland, dann sehen wir relativ schnell, wir sind da in einer ganz anderen Situation. Wir haben dauernd das Gefühl, wir wissen nicht, wohin das Geld geht. Die Infrastruktur liegt brach. Es gibt 15.000 marode Brücken in Deutschland und 16.000 gewaltbereite Rechtsextremisten. Da kann man natürlich sagen, wenn mal jeder von denen auch über eine Brücke laufen würde, dann wäre manch ein Problem gelöst. Aber da sehen wir, wo das Problem liegt.
In einer Zeit, in der die Welt ja vielleicht besonders kompliziert ist, sie war immer schon kompliziert, aber jetzt gerade besonders vielleicht widersprüchlich und unvorhersehbar. Warum ist es Ihnen gerade jetzt wichtig, sich mit dem Glück auseinanderzusetzen?
Weil ich glaube, dass genau der Moment der großen Krisen, genau der Moment der permanenten Apokalypse der ist, in der das Glück wieder en vogue ist. Das heißt, je düsterer die Aussichten sind, desto mehr wünschen sich Menschen das Glück und hoffen es zu erreichen, indem sie alles dafür tun. Und in dem Moment sind sie natürlich auch sehr anfällig für Manipulation, weil die Suche, weil die Verunsicherung im Moment sehr groß ist. Und da ist es wie so eine Art Perspektivenwechsel. Ich kann über die Krisen reden, ich kann über die Apokalypse reden oder ich gucke mir das Ganze von der anderen Seite an. Denn man sieht schon seit vielen Jahren, das hat der amerikanische Historiker Christopher Lash mal sehr schön nachgewiesen, dass immer in Zeiten großer Krisen das Glück besonders aktuell ist. Und zwar immer das private Glück. Also je schwieriger die Zeiten sind, je komplexer sie zu sein scheinen, desto mehr versuchen Menschen selber sich um sich zu kümmern. Also sie versuchen Sinn zu finden in Spiritualität, in Esoterik, in der Optimierung des eigenen Körpers, in allem Möglichen. Und genau das, diese Selbstzentrierung finden wir heute wieder und verwechseln diese narzisstische Selbstbespiegelung aber mit Glück. Und da wird's interessant.
Und da kommen auch wieder die von Ihnen angesprochenen Glücksratgeber ins Spiel, die dann unter Umständen besonders häufig über den Ladentisch gehen. Welche Rolle spielen für Sie die sozialen Medien eigentlich beim Thema Glück?
Die spielen in meinem Leben eine große Rolle, weil ich da natürlich auch selbst bin und darum auch teilnehmender Beobachter bin. Aber sie haben natürlich einen großen Einfluss. Soziale Medien sind ja ein ganz großes Glücksversprechen. Sie versprechen uns, dass wir alles haben, alles sehen können, dass die ganze Welt im Grunde bei uns zu Hause ist. Aber sie haben eben auch die dunkle Seite. Sie machen eben auch in einer gewissen Hinsicht süchtig. Und die Mechanismen, die eingesetzt werden auf Social Media, sind exakt die gleichen übrigens wie beim Glücksspiel. Ich mache auch ein größeres Kapitel über das Thema Glücksspiel, weil ich selber auf einer Galopprennbahn war und auf Pferde gewettet habe. Ja. Habe ich in meinem Leben noch nie gemacht, habe mich nie interessiert, bin ich aber mal hingegangen. Und in dem Zuge habe ich mich auch mit Glücksspielsucht beschäftigt. Das ist ja eine völlig unterschätzte Sucht. Und da geht es im Grunde darum, dass mit exakt den Mechanismen gearbeitet wird. Nämlich, das nennt man intermittierende Verstärkung. Das heißt, das Dopaminsystem, die Glücksausschüttung wird permanent getriggert, indem man nie weiß, wann kommt etwas, was dich wieder glücklich macht. Also sie sind auf Social Media und der Algorithmus spült ihnen irgendwas rein, was sie mögen, etwas, was sie gleichgültig lässt, irgendwas, was sie ablehnen werden. Das ist ja genau so programmiert, dass das alles bei ihnen reingespült wird. Das heißt, sie wissen nie, was kommt als nächstes. Wie beim Glücksspiel. Sie wissen nie, wann ist der Gewinn da, wann nicht. Und so entsteht Sucht. Und dann gibt's noch einen zweiten Faktor, das ist Infinite Scrolling. Das kennen wir mittlerweile auf TikTok und das kennen wir auch auf Netflix. Ein Video ist zu Ende und es kommt automatisch das nächste. Also ja. Es gibt gar keine Chance mehr zu entkommen. Und das sind alles Möglichkeiten, um Menschen sehr hart zu binden und letztlich abhängig zu machen. Und ein zweiter Faktor, den ich noch nennen will, ist, es wird natürlich auch andauernd mit unserem Glück gespielt. Sie kennen das von Buchungsseiten von Hotels oder von Reisen. Andauernd steht irgendwo in der Ecke, dieses Zimmer wurde schon 15 Mal gebucht in den letzten 3 Minuten. Und Sie sitzen davor und denken, das kann doch gar nicht sein. Das heißt, Sie werden permanent unter Druck gesetzt. Sie wissen aber gar nicht, ob das stimmt. Wahrscheinlich stimmt es sogar gar nicht. Die Forschung zeigt, dass es häufig einfach erfunden ist, damit Sie unter Druck gesetzt werden. Oder in den nur noch ein Zimmer verfügbar. Dabei sind wahrscheinlich noch 10 da. Und das sind natürlich alles Verknappungsmechanismen, die sie permanent unter einen Zwang setzen sollen, sich jetzt für ihr Glück zu unterscheiden.
In seinem berühmten Buch Anleitung zum Unglücklichsein formulierte der Philosoph und Kommunikationsforscher Paul Watzlawick den Satz: Unglücklich sein kann jeder, sich unglücklich machen aber will gelernt sein. Was raten Sie, wie kann man lernen, sich unglücklich zu machen?
Garantiert, indem man unbedingt glücklich sein will und zwangsläufig darauf aus ist, ein glückliches Leben zu führen. Wenn das Ziel ist, dann werden Sie garantiert sehr schnell sehr unglücklich sein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also sobald Sie sich dem Glückszwang der Gegenwart unterwerfen, sobald Sie glauben, Sie müssen ganz viel tun, um so etwas wie Ihr wahres Selbst zu entdecken, auch so eine unsägliche Formulierung dieser Glückstyrannen, was ist denn bitte ein wahres Selbst? Also wenn Sie jetzt nicht Ihr wahres Selbst sind, dann sind Sie nicht oder was? Dann sind Sie ein Selbst, das nicht wahr ist. Aber wenn sie nicht wahr sind, dann sind sie falsch. Also das ist schon sprachlich ein solcher Humbug. Also niemals sowas glauben. Wer daran glaubt, muss unglücklich werden.
Was bedeutet Glück für Sie persönlich, Herr Schröder?
Glück ist für mich ganz wenige Momente, in denen ich das Gefühl habe, vollständig bei mir zu sein. Die kann es auch nur ganz selten geben, diese Momente. Also das ist nicht der Punkt, dass ich nicht in der Lage bin, das häufig zu erleben. Ich glaube, das ist ja selten. Und es ist meistens Erinnerung. Glück ist, glaube ich, wenn man ihm wirklich gerecht werden will, eine Form der Erinnerung. Adorno sagt mal, gerecht wird dem Glück nur, wer sagt, ich war glücklich. Wer glücklich ist, kann es noch gar nicht wahrnehmen. Das kennen wir alle, wenn wir uns erinnern im Nachhinein an bestimmte Momente, wo wir sagen, mein Gott, haben wir eigentlich damals in dieser Situation, ich fantasiere jetzt was Kitschiges herbei, in dieser Situation beim Sonnenuntergang am Strand, war ich da eigentlich so glücklich, wie ich jetzt glaube? Aber das ist die Magie des Glücks, dass es eigentlich erst im Nachhinein sich wirklich fühlen lässt oder man es sonst vielleicht eher fühlt in einzelnen Momenten, wo man so das Gefühl hat, ja, ich bin jetzt ganz bei mir und es ist gerade alles in Ordnung und alles an seinem Ort.
Sie haben, Herr Schröder, eingangs gesagt, dass Sie ein zufriedener Erwachsener sind. Das Wort glücklich nehme ich da jetzt nicht in den Mund. Sie hatten aber auch keine ganz einfache Jugendzeit. Ihr Vater verließ die Familie, als Sie 10 Jahre alt waren. Würden Sie trotzdem sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit und Jugend? Oder sind Sie jetzt als Erwachsener?
Nee, das würde ich nicht sagen.
Glücklicher?
Nee, ich würde sagen, das war die schwierigste Phase meines Lebens im Nachhinein. Ich hatte eine gute Kindheit. Ich habe meiner Mutter unendlich viel zu verdanken. Wir hatten eine und haben eine ganz wunderbare Beziehung. Aber es ist keine glückliche Kindheit gewesen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es die gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Ziel ist. Ich habe später Menschen kennengelernt, die in Verhältnissen groß wurden, wie ich sie mir immer gewünscht hätte, wenn ich sie gekannt hätte. Also Elternhäuser, in denen die Eltern zusammen waren, in denen Gäste ein- und ausgingen, wo man so am gesellschaftlichen Leben teil hatte. Und das hatte ich alles nicht. Ich fand es damals sehr schwierig, weil ich mir selbst auch sehr im Weg stand, weil ich auch unsportlich war und schwer mit anderen Kindern klarkam. Im Nachhinein würde ich sagen, das war die schwierigste Phase meines Lebens. Aber ich würde auch sagen, eine glückliche Kindheit ist auch schon eigentlich wieder viel zu viel Erwartung. Ich glaube, wenn es eine Kindheit ist, in der man sich entwickeln kann, in der man in dem, was einem selbst wichtig ist, gefördert wird und nicht beschränkt wird, nicht instrumentalisiert wird von den eigenen Eltern, dann ist schon sehr viel gewonnen.
Und das ist ja offensichtlich passiert.
Das stimmt, ja, absolut. Und das war wirklich dann, wenn man so will, ein Glücksfall, ja.
Glück hin oder her, Sie sind ja zurzeit auch mit Ihrem satirischen Jahresrückblick unterwegs. Jetzt hätte ich schon fast Jahresglückblick gesagt, vor lauter Glück.
Sie sind ja schön.
Sie sind ja zurzeit mit Ihrem satirischen Jahresrückblick unterwegs. Was ist eines Ihrer großen Themen, mit denen Sie auf das Jahr 2025 schauen, abseits des Glücks?
Da hat jetzt mal das Glück nichts verloren, denn da geht's wirklich um das Jahr 2025. Und da kann ich höchstens, wenn ich eine Brücke dazu bauen wollte, sagen, ein großes Glückserlebnis ist natürlich für mich, dass wir einen neuen Bundeskanzler haben und dass es der ist, den ich mir seit Jahrzehnten gewünscht habe, nämlich Friedrich Merz, ein Mann der Emotionen, der von dem, was er gleich sagt, immer genauso überrascht ist wie wir. Also einer, bei dem man sagen kann, man kriegt den Mann aus dem Sauerland, aber nicht den Sauerländer aus dem Mann.
Was wünschen Sie sich? Und was wünschen Sie auch der Welt für das kommende Jahr, Herr Schröder? Wir sind ja jetzt schon im Dezember so auf der Zielgeraden.
Was soll ich sagen? Ich wünsche mir natürlich, das sind jetzt eher so Allgemeinplätze, aber ich wünsche mir natürlich deutlich mehr Frieden. Ich wünsche mir, dass die großen Konflikte beigelegt werden können. Ich wünsche mir, dass wir wieder mehr zu einer anderen Gesprächskultur zurückkehren, indem wir uns wieder mehr zuhören, statt immer nur selber zu schreien. Ja, und ich wünsche mir, dass die Autokraten, die in aller Welt im Moment auf dem Vormarsch sind, wieder sich zurückziehen können, weil die Menschen verstehen, dass sie keine Lösungen bieten.
Und für sich persönlich, Herr Schröder?
Für mich persönlich wünsche ich mir ein erfülltes Jahr, das ein bisschen anders sein wird als dieses, weil ich dieses Jahr sehr viel produziert habe. Neues Buch, dein Jahresrückblick, neues Programm, endlich glücklich. Nächstes Jahr werde ich wieder auf Tour sein, mich neuen Projekten widmen und vielleicht punktuell auch mal durchatmen, sofern ich dazu in der Lage bin.
Sie haben uns auf jeden Fall heute schon mal glücklich gemacht mit diesem Gespräch. Florian Schröder, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.